Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, schönen guten Tag. Ab heute sind auch die Stuttgarter betroffen vom Dieselfahrverbot. Bislang galt es nur für Auswärtige. Was die Einheimischen dazu sagen, das erfahren Sie gleich bei Deutschland heute. Außerdem fragen wir nach, warum über 50 rechtsextremistische Anschläge in Berlin bislang nicht aufgeklärt werden konnten. Und wir besuchen Deutschlands dienstälteste Bürgermeisterin in einem Dorf in Sachsen-Anhalt. In Stuttgart wird es ernst. Die Dieselfahrverbote gelten von heute an auch für die Stadtbewohner. Bislang traf es nur Auswärtige. Doch jetzt müssen auch Stuttgarter ihre Dieselautos mit Abgasnorm Euro 4 oder schlechter in der Garage lassen. Neuere Autos mit Euronorm 5 sind bislang noch nicht betroffen. Aber auch für die älteren Diesel gelten eine Reihe von Ausnahmeregelungen. Ich bin mit Katharina Thoms verbunden vom SWR in Stuttgart. Frau Thoms, wie viele Stuttgarter trifft denn jetzt konkret das Verbot?
Eine ganze Menge. Also Besitzer und Besitzerinnen von insgesamt 18.500 Autos, eben Diesel Euro 4 oder schlechter, die in Stuttgart gemeldet sind, die sind ab heute eben auch betroffen und dürfen ihr Auto innerhalb dieser Umweltzone nicht mehr bewegen. Insgesamt, wenn man eben das Umland dazu rechnet, was ja bisher schon seit Jahresanfang auch betroffen war, dann sind es ungefähr 90.000 Autos, die da betroffen sind. Also schon erstmal eine ganze Menge.
Ich erwähnte es eingangs, es gibt zahlreiche Ausnahmen, ob für Handwerker, Eltern oder Pflegekräfte. Wie viele solche Ausnahmegenehmigungen wurden denn bislang erteilt?
Auch ganz schön viele. Knapp 4.000 Ausnahmen hat die Stadt Stuttgart inzwischen schon bewilligt. Beantragt worden sind viel, viel mehr, nämlich ungefähr 10.000 plus minus. Es ist auch schon eine ganze Menge abgelehnt worden, aber eben auch ganz schön viel angenommen, weil es gibt wirklich wahnsinnig viele Sonderregelungen und auch Härtefallregelungen. Darauf hat die Landesregierung hier nochmal gedrängt. Dazu Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident, vor 3 Wochen.
Aber schauen Sie, das ist immer die Stunde der Einzelfälle, wo eine Mutter sagt, ich habe 5 Kinder.
Später dran denken, grün-schwarze Landesregierung, nicht schwarz-grün.
Das kann man irgendwie nicht mit der Straßenbahn machen. Also es gibt immer spezielle Einzelfälle, die jetzt nicht erfasst sind durch solch einen Katalog, wo aber jetzt der freundliche Menschenverstand sagt, da wäre doch eine Ausnahme angebracht.
Also man beruft sich auf den freundlichen Menschenverstand, man will eben nicht ganz so hart sein. Auch wenn zum Beispiel jetzt Kinder nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen können, dann könnte das auch okay sein, wenn man mit einem Euro 4 Diesel die dann zur Schule fährt. Das ist ein bisschen absurd auf der einen Seite, denn heute wurde gleichzeitig eine große Kampagne gestartet hier, dass man doch bitte auf Elterntaxis, so heißt es ja oft, verzichten soll vom Verkehrsministerium. Also das ist noch ganz schön verwirrend, die ganze Angelegenheit.
Über die Elterntaxis berichten wir gleich in der nachfolgenden Sendung. Frau Thoms, wie reagieren denn die Stuttgarter auf das Fahrverbot?
Die werden immer kritischer. Also das ist ganz interessant. Vor einem halben Jahr ungefähr, eben bevor diese Fahrverbote wirklich gegriffen haben, da war ungefähr in der Stadt die Stimmung so 50-50. Eine Hälfte war dafür, andere fand es überhaupt nicht richtig. Inzwischen gibt es eine neue Umfrage von vergangener Woche und da ist dann nur noch jeder und jede Dritte dafür, dass es Fahrverbote in Stuttgart gibt. Landesweit ist die Stimmung noch schlechter, noch mehr gegen Fahrverbote. Selbst bei den grünen Anhängern ist über die Hälfte dagegen. Und interessant ist dabei auch, im Verkehr, da zeigt sich das gar nicht, diese Fahrverbote. Also insgesamt sind es nicht weniger Autos geworden, sondern genauso viele wie sonst auch.
Und was macht das Fahrverbot mit der Landesregierung?
Für die ist es ein echter Stresstest, denn alle haben Angst vor der nächsten Stufe. Da gibt es ja auch die Frage, eben gibt es noch Fahrverbote für Euro 5 Fahrautos. Das entscheidet sich im Sommer und das will die Landesregierung unbedingt verhindern. Dazu nochmal der stellvertretende Regierungschef Thomas Strobel von der CDU.
Wir sind uns im Ziel nach wie vor völlig einig, dass wir Euro 5 Fahrverbote unter allen Umständen und mit allen Mitteln, insbesondere mit den Mitteln, die uns die Technologie, die Hochtechnologie zur Verfügung stellt, vermeiden wollen.
Also man versucht alles, vor allem noch mehr messen. Wahnsinnig viele Messstellen gibt es mehr in der Stadt und alle möglichen Tricks versucht man hier. Aber es könnte knapp werden und dann ist die Hintertür, die offen bleibt. Man macht eben nicht flächendeckende Fahrverbote, sondern nur ein paar Straßen, wie zum Beispiel in Hamburg. Das könnte ein Ausweg sein, aber die Diskussion, die geht auf jeden Fall weiter.
Zeigt denn das Verbot bislang Wirkung?
Also bisher eben noch nicht so richtig. Also die Verkehrsleitzentrale in Stuttgart hat eben gesagt, naja, wir können jetzt nicht sehen, dass wirklich weniger Autos in Stuttgart fahren. Und es wird zwar kontrolliert, aber man macht jetzt keine konkreten Kontrollen nur für diese Fahrverbote. Das hat die Polizei gesagt, macht keinen Sinn. Man guckt schon mal, es sind auch schon Bußgelder verhängt worden, aber insgesamt kann man es noch nicht so richtig ablesen.
Es bleibt spannend. Katharina Thoms über die Dieselfahrverbote, die ab heute auch für die Stuttgarter gelten. Vielen Dank. Aufgesprühte Morddrohungen an Hauswänden, Steine und Farbflaschen, die durch Fenster geworfen wurden und Brandanschläge. Die Palette der Attacken ist breit gefächert. In den vergangenen 3 Jahren gab es in Berlin-Neukölln 55 rechtsextremistische Angriffe, zuletzt Mitte März. Betroffen sind meist Privatpersonen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, Gewerkschafter und Politiker aus der Linken und der SPD. Die Verantwortlichen für diese Verbrechen sind bis heute nicht gefasst. Und die Opfer fragen sich, warum die Behörden die Täter bis heute nicht ermitteln konnten. Sebastian Engelbrecht berichtet über die Anschlagsserie in Berlin-Neukölln.
Ferhat Kocak ist 39 Jahre alt und arbeitet als Marketingdirektor der Berlin International University. Er wurde in Kreuzberg geboren und wuchs in Neukölln auf. Seit 2,5 Jahren ist er im Vorstand der Linken in seinem Bezirk engagiert. Ferhat Kocak lebt in Angst.
Ich wechsle den Wohnort so oft wie möglich. Es gibt einige Orte, die ich immer wieder besuche, aber auch dort bin ich sehr vorsichtig. Es ist kein normales Leben mehr, sondern es ist ein Leben in Angst und in Flucht. Und ja, das wünsche ich niemandem.
In der Nacht zum 1. Februar vergangenen Jahres wurde Kocaks Auto angezündet. Es stand neben dem Haus seiner Eltern, ganz dicht an einer Gasleitung.
Ich weiß nicht, wie ich wach geworden bin, ob es ein Knall war draußen, aber ich bin wach geworden, habe gesehen, dass es sehr hell ist, habe meine Eltern aus dem brennenden Haus rausgeschrien, aufgeweckt sozusagen. Und in der Hektik habe ich auch gleich angefangen, mit dem Feuerlöcher das Feuer zu dämmen.
Es war Glück, dass Kocak und seine Eltern den Brandanschlag überlebten. Heute weiß Ferhat Kocak, dass die Behörden den Anschlag hätten verhindern können. Nach Erkenntnissen des RBB beschatteten der Berliner Verfassungsschutz und auch der Staatsschutz des Landeskriminalamtes 2 Neonazis, die als verdächtig gelten. Die Behörden hörten die Handygespräche der Rechtsextremisten vor dem Anschlag ab. Sie können nachweisen, dass ein ehemaliger Neuköllner NPD-Funktionär und ein früheres AfD-Mitglied Kocak verfolgten und seinen Wohnsitz ermittelten. Der Verfassungsschutz gab dies an das Landeskriminalamt weiter, doch LKA und Polizei taten nichts.
36 Stunden, nachdem der Verfassungsschutz dem LKA mitgeteilt hatte, dass die Neonazis nun wissen, wo ich wohne, wurde der Brandsatz gelegt und wir sind nur mit sehr viel Glück mit dem Leben davongekommen.
Ferhat Kocak lebt seit 14 Monaten in der Angst vor einem weiteren Angriff von Rechtsextremisten auf ihn. Sie wollten ihn verletzen oder töten und sie verfolgen ihn.
Im Endeffekt haben sie es dann herausgefunden. Sie wussten, wo ich wohne. Der Verfassungsschutz und das LKA wussten, dass sie es wissen und ich wurde nicht gewarnt. Und das verunsichert mich.
Ein ähnlicher Anschlag geschah am 16. März. Unbekannte sprühten im Flur eines Neuköllner Hauses eine Morddrohung an die Wand. 9 mm für stand da. Hinzugefügt war der Name eines Mitarbeiters der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, MBR. Auf den Briefkasten des Bedrohten sprühten sie mit roter Farbe ein Fadenkreuz. Bianca Klose, Projektleiterin der Beratungsstelle für Opfer rechtsextremistischer Angriffe in Berlin, deutet die gesprühten Botschaften.
9mm ist ein klarer Aufruf zum Mord, ist eine konkrete Morddrohung gegenüber dem mobilen Berater der MBR. Sie möchten Menschen, die sie als politische Feinde betrachten, markieren und ihnen Angst einflößen. Das Ziel der Rechtsextremen ist es, diese Menschen zu erschüttern, indem sie sie auch zu Hause aufsuchen.
Doch warum ist es in 3 Jahren weder dem Verfassungsschutz noch dem Berliner Landeskriminalamt noch der Polizei gelungen, die Täter zu überführen? Ferhat Kocak stellt fest,
irgendwas läuft schief und wir Betroffenen wollen wissen, was schief läuft.
Eine schriftliche und eine mündliche Anfrage bei Martin Palgen, dem Pressesprecher der Senatsverwaltung für Inneres, erbringen nichts. Palgen ist auch Pressesprecher des Berliner Verfassungsschutzes. Zu nachrichtendienstlichen Maßnahmen dürfe er sich nicht äußern, sagt Palgen. Ihm seien die Hände gebunden. Man befinde sich in einem laufenden Ermittlungsverfahren. Diese Antworten wären verständlich, wenn sie nicht schon seit 3 Jahren gegeben würden. Für Ferhat Kocak liegt der Schluss nahe, dass die zuständigen Behörden bewusst nicht konsequent gegen die Täter vorgehen.
Für mich ist es wichtig, dass der Innensenator in seinem Ressort aufräumt und dass die regierenden Parteien auch dazu stehen und das unterstützen, dass da endlich mal aufgeräumt wird.
Sowohl die Opfer der Anschlagsserie als auch die Öffentlichkeit werden von staatlichen Stellen nicht über den Stand der Ermittlungen informiert. Bianca Klose von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus fragt sich vor allem, wie die Täter die Wohnorte ihrer Opfer erfahren.
Die Frage ist, ob es mehr oder weniger ein Datenleck gibt seitens der Behörden, eine Datendurchlässigkeit an die Außenwelt gibt, also dementsprechend auch an die möglichen rechtsextremen Täter und wie weit letztlich auch rechtsextreme Einstellungen bei der Berliner Polizei verbreitet sind.
Haben Ermittler beim Landeskriminalamt möglicherweise vorsätzlich aus vorliegenden Informationen über die rechtsextremen Täter keine Konsequenzen gezogen? Haben die Ermittler die Täter gar bewusst gedeckt? Berlins Innensenator Andreas Geisel regte eine Untersuchung der Vorfälle durch den Generalbundesanwalt in Karlsruhe an. Und Ferhat Kocak fordert einen Untersuchungsausschuss über rechte Strukturen bei der Berliner Polizei.
Terror im Kiez. Sebastian Engelbrecht über rechtsextremistische Anschläge in Berlin. Werenstedt und Anni Schulz, das gehört untrennbar zusammen. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hat die Ortsbürgermeisterin die Geschicke ihres Dorfes im Norden von Sachsen-Anhalt geführt. Die mittlerweile 80-Jährige hat 2 Gesellschaftssysteme, 3 Landkreise und viele Politiker erlebt. Inzwischen ist sie Deutschlands dienstälteste Bürgermeisterin. In wenigen Wochen endet ihre Amtszeit. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat sie vorher noch einmal getroffen.
Wer ist dafür? Alle die Hand hoch. Hast sowieso alles schon gemacht, mach mal.
Die heute knapp 80-jährige Anni Schulz kann sich noch gut an den Moment erinnern, als sie Bürgermeisterin im altmärkischen Werenstedt wurde. Niemand wollte den Job, also hat man am 1. April 1967, kein Aprilscherz, sagt Anni Schulz noch, die damalige Gemeindesekretärin schlicht dazu verdonnert. Widerspruch war zwecklos.
Ich hatte das mit meiner Familie nicht abgestimmt, war ja jung verheiratet, hatte eine kleine Tochter und ich kam nach Hause, habe ich dann zu meinem Mann gesagt, du sagst, die haben mich heute zum Bürgermeister geschlagen. Und sagt, na, das kannst du doch vergessen. Das wird aber nichts. Na, da musst du jetzt mal eine Nacht drüber schlafen. Ich saß ja bloß kommissarisch bis 31.12. Na ja, nun sind da ein paar Jahre draus geworden.
52 Jahre, genau genommen. Damit ist Anni Schulz eine der dienstältesten Bürgermeisterinnen Deutschlands, in der DDR eine Exotin.
Ich durfte nämlich die erste Zeit nicht mal als Bürgermeisterin Titel unterschreiben.
Mit der Gleichberechtigung war es in der DDR doch nicht so weit her, sagt sie noch. Ihren Mann hätte sie schnell überzeugen können, dass Bürgermeisterin genau der richtige Job für sie sei. Täglich ist die resolute Frau mit dem Fahrrad im Dorf unterwegs, immer für ein Schwätzchen zu haben. Die Menschen im Ort sind begeistert, auch Elektriker Norbert Pospich.
Sie hat sich um alles gekümmert, was hier so anlag. Ja, und muss man schon sagen, danach in ihrem fortgeschrittenen Alter, trotzdem hat sie alles auf der Reihe gekriegt. Ja, es ist schon Wahnsinn.
1967. In Westberlin wird Benno Ohnesorg erschossen. Israel befindet sich im Sechstagekrieg. Die Beatles erleben ihren Höhepunkt. Bürgermeisterin Annie Schulz bekommt davon aber nur wenig mit. Sie hat ganz andere Sorgen. Das damals 400 Einwohner große Wernstedt mit der markanten mittelalterlichen Feldsteinkirche, das auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg liegt, war damals kein schönes, sondern ein müffelndes, ja totes Dorf, erzählt noch Bürgermeisterin Annie Schulz.
Und das Schlimmste waren noch diese Futterabladestellen im Dorf, die die LPG dann geschaffen hatte. Das Dorf roch immer nach Silage. Es war fürchterlich.
Straßen seien kaum vorhanden gewesen. Die Abwässer hätten die Menschen aus dem Fenster gekippt, erzählt sie. Ihre erste Amtshandlung war daher der Bau einer Kanalisation. Finanziert hätte man das unter anderem mit Spargel.
Es war so. Es war ja schwierig.
Also man mit klassischen Tauschgeschäften?
Ja, man musste unterwegs sein. Man musste gucken, wo man was kriegt, dass man weiterkam.
Machen statt quatschen sei ihre Prämisse gewesen, weshalb sie manchmal auch angeeckt sei, schiebt Annie Schulz noch schnell hinterher. Und man hätte sie in die SED gezwungen, obwohl sie gar nicht wollte.
Ich hatte meinen Antrag abgegeben bei der Bauernpartei, der wurde einfach zurückgeholt. Man hat mir dann gesagt, ich wäre zu jung, um entscheiden zu können, wo ich hingehöre. So.
Nein, hat sie aber zu den SED-Genossen nicht gesagt. Die DDR-Zeiten waren total absurd, sagt Anni Schulz. Selbst Jubelartikel in der örtlichen Zeitung hätte sie selber schreiben müssen.
Ja, würde ich meinen, was wir gemacht haben, Artikel schreiben.
Was haben Sie da reingeschrieben?
Ach, war furchtbar. Naja, was man gerade so gemacht hat, meine waren immer so kurz. Die Zeit möchte ich nicht wieder zurückhaben.
211 Ostmark hat sie für den Job bekommen, erzählt sie. Seit 1995 leitet sie die Geschicke von Wernstedt ehrenamtlich, nun Teilgemeinde der Einheitsgemeinde Kalbe an der Milde. Glücklich ist Annie Schulz über den Mauerfall, die friedliche Revolution. War wunderschön, denn seit dieser Zeit hätte sie wirklich was bewegen können, ohne dass sich jemand von oben einmischt. Ihr größter Erfolg, sagt sie, eine niegelnagelneue Dorfstraße.
Ich musste 20 Jahre warten, bis die Wende kam, dann wurde es aber auch nicht gleich was. Bin ich selbst hingefahren zur Landesregierung und hatte Glück.
Während Anni Schulz aus ihrem Leben plaudert, sitzt sie in einem spartanisch eingerichteten Raum. Einen Computer sucht man vergebens, stattdessen liegen nur ein paar Zettel, Stempel und Akten auf dem fast leeren Schreibtisch.
Ich habe ein Smartphone, das reicht mir.
Tagsüber sind in Wernstedt die Bürgersteige hochgeklappt. Kaum ein Mensch ist zu sehen. Geschäfte gibt es keine, stattdessen kommen fahrende Händler. Anni Schulz ganzer Stolz ist das Dorfgemeinschaftshaus, eine ehemalige Scheune eines Großbauern, den die Kommunisten nach dem Krieg aus dem Dorf gejagt haben.
Also wie das ausgesehen hat, kein Mensch hat mir dazu getraut, dass das was wird. Ich sagte, was hast du dir da einfallen lassen? Das wird den ganzen Leben nicht.
Am 26. Mai hört Anni Schulz als Bürgermeisterin nun auf, hängt ihre Berufung, wie sie sagt, an den Nagel. Schade, sagt die engagierte Kommunalpolitikerin, dass man keine Nachfolgerin, keinen Nachfolger gefunden hat. Künftig wird es nur noch eine Ortsvorsteherin geben, ein Posten lediglich mit Symbolkraft. Alle Entscheidungen werden dann nicht mehr im Dorf selbst, sondern in der Einheitsgemeinde getroffen.
Das ist schwierig und ich bin dann weg.
Christoph Richter über Deutschlands dienstälteste Bürgermeisterin.